Und zwar ein Bild. Ich stelle das mal hier ein bisschen weiter nach hinten, sodass ihr alle gut sehen könnt. Genau. Das ist eine Ikone. Mal alles zur Seite räumen, was stört. Genau. Inga, nimmst du das noch bitte? Genau, und die ihr auf Zoom dabei seid, ihr bekommt es dann auch eingeblendet, wenn es noch ein bisschen mehr ins Detail geht. Also, dürft ihr schätzen, wie alt ist dieses Bild ungefähr? Genau, 600 Jahre ungefähr. Der Maler war Andrei Rublev, ein Russe, 1430 in Moskau gestorben. Und die Ikone stammt aus dem Jahre 1411. Sie wurde im Dreifaltigkeitskloster von Sagorsk in der Nähe von Moskau gemalt. Also 1411, spätes Mittelalter, so der Übergang von der Spätromantik hin zur Frühgotik, etwa größenordnungsmäßig, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und es gibt einen Text zu dieser Ikone und den möchte ich euch gerne vorlesen. Und zwar steht er im ersten Buch Mose in Genesis, Kapitel 18. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Und als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. Mein Herr, sagte er, wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr dadurch gestärkt weiterreisen könnt. Also, das Thema dieses Bildes ist der Besuch der drei Engel bei Abraham. Um Abraham die Botschaft zu bringen, beziehungsweise Abraham und Sarah, dass sie trotz ihres hohen Alters einen Sohn bekommen werden, Isaak. Das ist die Anlehnung an die Geschichte. Die drei Engel besuchen Abraham. Das ist sozusagen die alttestamentliche Geschichte. Und dann hat sich im Laufe der Zeit auch eine Deutung durchgesetzt, ich sage jetzt mal von christlicher Seite her, die diese Geschichte noch weiter und umfassender deutet, nämlich die Darstellung der Dreieinigkeit Gottes. Ist ein bisschen überraschend, einfach so die Dreieinigkeit Gottes in einem Bild darzustellen. Aber es ist schon interessant, welche Details dann in diesem Bild sichtbar werden. Vielleicht ein kleiner Einschub. Für Ikonenmaler gab es eine deutliche Anweisung, wie sie sich auf ihre Arbeit vorbereiten sollten. Klammer auf, vielleicht nicht nur Ikonenmaler, auch sonst. Und zwar heißt es in einer Schrift vom Berg Athos, es waren, glaube ich, nur Männer, er soll beten, und zwar unter Tränen beten, dass Gott seine Seele durchdringe und er mit Gottesfurcht arbeite, damit Christus sein Licht in ihm aufleuchten lasse und ihn bevollmächtige, die göttliche Welt zu verkündigen, sodass ein Betrachter über der Ikone eine reale Begegnung mit der übernatürlichen Wirklichkeit Gottes erlebe. Also das Gebet soll dahin gehen, dass dieses Bild etwas im Betrachter erzeugt, freisetzt, was eben über die Dimension Gottes Auskunft gibt. Und dieser André Rublev hat diese Anweisung offensichtlich ziemlich ernst genommen, wenn man schaut, was da so alles drin steckt. So, jetzt zu den einzelnen Elementen, und da wäre es vielleicht gut, das als Vollbild zu zeigen für die, die zu Hause sind. Also, als erstes Mal seht ihr, dass um dieses Bild herum im Bild selbst ein Rahmen ist. Und wenn ihr diesen Rahmen anguckt, dann ist es eigentlich so, wie wenn man durch ein Fenster hindurchschaut. Das heißt, es wird etwas freigegeben, ein Blick dahinter. Ja? Hier ist der Rahmen außen rundherum und man sieht so in eine Szene hinein, wie durch ein Fenster. Man wird zum Betrachter. Es ist sowas wie, es wird dadurch auch ein bisschen dreidimensional. Man kann sich einen Raum vorstellen, der dahinter aufgeht. Dann die Szene selber. Ihr seht diesen Baum, Terebinte oder Eiche, wo Abraham gesagt hat, setzt euch doch in den Schatten dieses Baumes, ruht euch ein wenig aus. Und ein Gebäude links oben im zeitgenössischen Baustil, also kein Zelt, nicht das Zelt Abraham, sondern ein Gebäude, dessen Bedeutung sich mir nicht ganz erschließt, ich auch nichts finden konnte, was es nun wirklich bedeuten sollte. Aber vielleicht war es für die Betrachter der damaligen Zeit irgendein bekanntes Gebäude, das sie verbunden haben mit diesem Bild. Und dann diese drei Personen. Ich weiß nicht genau, wie gut ihr das sehen könnt, aber alle drei Personen haben ein ähnliches, um nicht zu sagen ein gleiches, einen gleichen Gesichtsausdruck, ein ähnliches Aussehen. Und wenn man fragen würde, wie alt sind diese Personen, wäre das ganz schwer. Sie sind so etwas wie alterslos, haben eigentlich kein wirkliches Alter und sind auch im gewissen Sinne geschlechtslos. Also es sind keine typisch markanten männlichen Züge, es sind einfach Gesichtszüge, Gesichtsausdrücke von undeutlicher Geschlechtlichkeit. Ja? Also im gewissen Sinne geschlechtslos, nicht geschlechtsspezifisch. Es umgibt sie dieser Heiligenschein, wie wir ihn nennen. Also es sind göttliche Personen. Und jeder von ihnen hält einen Stab in der Hand, einen sehr dünnen Stab, aber man kann das sehen, hier und hier und hier drüben. Stab als Zeichen für Würde, für Autorität. Und was halt besonders auffällt, ist, dass diese drei Personen eine Einheit bilden. Dass da eine Zusammengehörigkeit deutlich wird von diesen drei Personen und dass sie im gewissen Sinne auch gleichberechtigt sind, gleichwertig sind vielleicht noch. Alle drei Personen, also man hat nicht das Gefühl, einer steht jetzt irgendwie groß über dem anderen, sondern sie sind in einer bestimmten Weise gleichberechtigt. Und das bringt uns nun zum nächsten Schritt, nämlich die Zugehörigkeit der Personen. Und da gehen die Deutungen ein bisschen auseinander, das weiß ich. Und ich sage jetzt mal, ich betrachte das Bild eigentlich seit Monaten täglich. Und für mich hat sich schon herausgestellt, dass es die Person in der Mitte, eben Gott, der Vater ist, dann hier zu seiner, auf der Seite hier Jesus und der Heilige Geist links drüben. Das lässt sich auch an den Farben deutlich machen. Wenn man die Person des Gottvater nimmt, dann ist eben blau. Blau ist immer das Zeichen des Himmels, der Göttlichkeit. Und dieser blaue Umhang und darunter eben dieses braun, dunkelbraun-rötliche markiert einfach dieses Erdfarbene. Also Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Was dieses Teil am Schärpe, genau, danke, ist, habe ich auch noch nicht herausgefunden, aber kommt vielleicht noch. Aber jedenfalls ist es ein Ehrenzeichen, ja, eine Schärpe. Dann, wenn wir Jesus nehmen, ist eben deutlich, dass er auch blaues Gewand hat, also die Göttlichkeit, aber darüber eben das Grüne. Also Jesus in diesen beiden Naturen, wie wir sagen, ganz Gott und ganz Mensch. Ja, also das Grüne eben für die menschliche Natur, die für uns ja noch entscheidend wichtig ist, dass Gott, dass Jesus diese menschliche Natur trägt. Und dann der Heilige Geist. Und das finde ich faszinierend, weil seine Kleidung ist durchscheinend. Also er hat ein blaues Untergewand und ein braunes Übergewand, aber an vielen Stellen scheint eben das Blau durch. Also werden wir gleich noch mehr dazu hören. Aber so gesehen sind diese drei Personen eben unterschiedlich gekennzeichnet, allein schon durch ihre Farben. Und dann gibt es hier einen Tisch, auf dem steht ein Kelch, der auch mit dunkel gefärbtem Inhalt, also Erdfarben bzw. Blutfarben könnte man sagen, also der Abendmahlskelch oder eben auch der Kelch des Leidens. Ja, und dieser Tisch selbst wird sichtbar als ein Altar. Es gibt ja, speziell auch in der katholischen Tradition, gibt es ja diese dieses Symbol oder wie auch immer der Reliquie, dieser Hohlraum, genau der Platz für die Reliquie. Reliquie ist uns vielleicht ein bisschen fremd, aber es ist einfach der Bezug auf Menschen, die um ihres Glaubens willen gelitten haben, also Märtyrer. Ja, so viel zu diesem Bild. Ich weiß nicht, hat jemand noch eine Frage oder einen Kommentar so für den ersten Blick? Da steckt noch mehr dahinter, aber ja. Ja, genau, der Kelch, der Abendmahlskelch, richtig, der da in der Mitte steht. Aber eben auch der Kelch des Leidens, ja, wo Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, also genau auf die Hände komme ich gleich noch. Die Handhaltungen. Ja. Ja, gucken wir mal. Also, es ist spannend. So, heute ist Pfingsten und wir beschäftigen uns eben mit der Person des Heiligen Geistes in besonderer Weise, und das ist die Person, die hier links zu sehen ist. Und ich habe so den Eindruck, diese Person ist so wie hingehaucht. Ja, es ist so viel Leichtigkeit in dieser Darstellung, eben dieses durchscheinende Gewand, ja, es ist im Unterschied zu den beiden anderen Personen, fällt auf, es ist ja, mir fällt eben dieser Ausdruck ein, wie hingehaucht. Also der Geist Gottes, Jesus hauchte seine Jünger an und verlieh ihnen den Geist. Es ist so etwas Leichtes darin. Was ja auch interessant ist, dass im Hebräischen das Wort Ruach feminin ist, also Geist Gottes, wobei, ihr kennt es ja aus dem Deutschen, diese große Diskussion, es gibt ja den Genus und den Sexus, also Sexus ist jetzt Geschlecht, die Frau, der Mann, aber Genus ist die Türe zum Beispiel, warum ist es die Türe und nicht der Türe oder das Türe? Ja, also es gibt ja viele Begriffe im Deutschen, die einen Artikel haben, wo die Herleitung nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Das ist besonders für die, die Deutsch lernen müssen, manchmal sehr, sehr schwierig. Ja, und warum heißt es die Donau und der Rhein und naja, und vieles andere mehr. Also, aber trotzdem, im Hebräischen ist Ruach weiblich. Es gibt auch andere Bezeichnungen, die weiblich sind, die auch etwas so, wie soll ich sagen, etwas mehr Filigranes ausdrücken. Und vielleicht auch deshalb ist der Heilige Geist so verletzlich, weil er einfach so zart ist, tritt nicht so stark auf, sondern ist eher so, man hat das Gefühl, wenn man den zu stark anrührt, dann verschwindet er, dann zieht er sich zurück, so in dieser Darstellung. Okay, und diese drei Personen stehen also in Beziehung zueinander. Und jetzt ist die spannende Frage, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, was drückt diese Beziehung aus? Was könnte die Unterhaltung dieser drei Menschen, oder nicht, Verzeihung, dieser drei Personen sein? Worüber unterhalten sie sich? Ja, weil das eben sehr zentral ist, genau.
Über den Auftrag an Jesus.
Ja, genau. Und vielleicht ganz kurz zusammengefasst, Gott hatte den Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Dieses Wesen, das Gottes Ebenbild sein soll, mit dem Gott Beziehung hat, als einziges Wesen im Universum, sofern wir das überblicken können. Und dieses Wesen, von Gott geschaffen und geliebt, wendet sich von Gott ab. Und Gott versucht alles Mögliche, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Aber nichts hilft. Keine Sintflut, keine Rettung aus Ägypten, keine neue Heimat, keine Richter, keine Könige, keine Propheten. Nichts hilft. Bis zu dem Punkt, dass Gott sagt, jetzt müssen wir selber ran. Alles andere hat nicht geholfen. Jetzt müssen wir selbst eingreifen. Und dann geschieht eben dieses Unglaubliche. Und Ignatius, einige von euch wissen das schon, dass wir uns mit dem auch beschäftigen, schreibt es so, und ich finde es in der Schlichtheit faszinierend. Die drei göttlichen Personen betrachteten die ganze Welt mit den vielen Menschen darauf und sahen, dass sie alle in ihr Verderben liefen. Da beschlossen sie in ihrer ewigen Göttlichkeit, dass die zweite Person Mensch werden solle, um das Menschengeschlecht zu retten. Da beschlossen sie in ihrer ewigen Göttlichkeit, dass die zweite Person Mensch werden soll, um das Menschengeschlecht zu retten. Das heißt, die Interpretation dieses Bildes, und man muss immer sagen, es ist ja alles Interpretation, aber die Interpretation könnte also sein, was wir hier sehen, ist eine Heilsbewegung. Eine Heilsbewegung. Und zwar, Gott der Vater segnet Jesus. Das ist die Segenshaltung, wie sie oft auch dargestellt wird. Ja. Der Vater segnet seinen Sohn und er ist ihm sozusagen zugewandt, aber sein Blick geht zum Heiligen Geist. Er segnet den Sohn und er sendet den Geist. Und Jesus ist bereit und seine Hand geht zum Kelch. Also er ist bereit, den Kelch anzunehmen. Und der Heilige Geist guckt ihn an und sagt, ich komme mit. Und dann vollzieht sich eben die Geschichte, wie wir sie kennen, wie sie in den Evangelien auch berichtet werden. Die Geburt, das Leben, die Taten, die Werke von Jesus, die Bereitschaft, dann eben auch den Kelch zu nehmen, Gethsemane, seine Kreuzigung, sein Tod und dann eben auch die sieghafte Auferstehung, die Auferweckung jenseits des Todes zu einem neuen Leben und seine Rückkehr in den Himmel. Und auf all diesen Stationen machte der Heilige Geist sein Versprechen wahr und war mit dabei. Jesus war wirklich die Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt, am erfülltesten war. Also Jesus lebte in der Gegenwart des Heiligen Geistes sein ganzes Leben, in allen Situationen. Und der Heilige Geist hat sein Versprechen wahrgemacht, ich komme mit, ich bin da, ich bin bei dir. Ja, und zu Pfingsten beginnt nun ein neuer Abschnitt. Der Heilige Geist erfüllt nicht nur Jesus oder einige Auserwählten, wie wir es im Alten Testament hören, sondern er kommt auf jeden einzelnen Menschen, der zu Gott gehört und der sich Jesus anvertraut. Und so lese ich uns die Pfingstgeschichte vor. Es muss sein, wie die Weihnachtsgeschichte an Weihnachten, muss Pfingsten am Pfingsten sein. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Also ihr könnt auf dieses Bild schauen und einfach auch den Heiligen Geist immer wieder betrachten und gucken, in welcher Relation empfindet ihr das? Diese Geschichte mit dem Bild. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontius, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen und aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie Juden, zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. Das ist alles. Das ist also die Schilderung des Pfingstgeschehens, wie wir es aus der Apostelgeschichte kennen. Und noch einmal, so könnte sozusagen der himmlische Ratschluss ausgesehen haben. Der Vater sendet den Sohn und zugleich den Heiligen Geist. Und der Sohn sagt, ich bin bereit und greift nach dem Kelch. Und der Heilige Geist gibt Jesus die Gewissheit, ich komme mit, du bist nicht allein. Ja, ich möchte einfach versuchen, jetzt einige Episoden aus der Pfingstgeschichte nochmal herauszugreifen und zu überlegen, welche Auswirkungen hat eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Oder im Leben, eben so wie es uns damals geschildert wurde. Und was für die Jünger damals galt und was sie damals erlebt haben, das soll auch unsere Erfahrung sein. Das soll auch unseren Alltag durchziehen. Und es sind 8 kurze Episoden. Das begann damit, dass sich die ca. 120 Menschen zusammengefunden haben, um auf den Heiligen Geist zu warten. Und so unterschiedlich wie sie waren, haben sie doch in Einheit zusammengefunden. Und das ist das erste Kennzeichen. Der Heilige Geist schenkt Einheit. Der Heilige Geist führt Menschen zusammen, die im normalen Leben nichts miteinander zu tun hätten, zu tun haben wollen vielleicht sogar. Der Heilige Geist schenkt Einheit. Er schenkt ein Einswerden in aller Unterschiedlichkeit. Und im Kleinen erleben wir das ja auch. Ich würde sagen, wir sind eine ziemlich homogene Gruppe hier, auch heute Morgen. Aber wir sind trotzdem unterschiedlich. Und der Heilige Geist schafft es, uns miteinander zu verbinden. Also seine Botschaft ist, ich bin bei euch und ich verbinde euch miteinander. Das Zweite, als dann der Pfingsttag anbricht und der Heilige Geist die Anwesenden erfüllt, im Saal, in diesem Raum, da hielten sie es in der Enge dieses Raumes nicht mehr aus. Das wurde ihnen alles plötzlich viel zu eng hier. Sie mussten hinaus. Auch das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Befreiung, raus aus der Enge, raus aus dem sich eingeschlossen fühlen und an die frische Luft und Menschen begegnen. Und der Heilige Geist sagt, geht hinaus, ich komme mit, ich bin bei euch. Und als sie hinausgehen, konnten sie auch nicht an sich halten. Sie fingen an zu sprechen, und zwar nicht nur auf Hebräisch, Aramäisch oder Griechisch, sondern eben in vielen anderen Sprachen. Und der Heilige Geist sagt vielleicht, öffnet einfach den Mund, ich erfülle euch. Ich bin mit euch. Lasst es laufen, lasst es fließen. Und dann Petrus. Er stellt sich mutig vor die versammelte Menschenmenge, die da spontan zusammengelaufen war, und die Menschen wussten absolut nicht, was geschehen war. Da war große Aufregung. Und der Heilige Geist sagt, Petrus, stell dich hin, ich bin bei dir. Und dann gibt es auch die, die sich lustig machten, die spöttisch anmerkten, dass diese Leute doch betrunken seien. Aber auch diesen Menschen begegnet der Heilige Geist und hält ihnen quasi einen Spiegel vor und sagt, schaut doch euch und euer Leben an. Es gibt noch etwas viel Besseres. Und dann legt Petrus los. Und man kann es richtig nachempfinden, wie der Heilige Geist zu Petrus sagt, fang einfach an. Ich bin bei dir. Öffne deinen Mund und sprich aus, was du gerade in diesem Augenblick hörst. Ich bin bei dir. Und das Wunderbare geschieht. Das, was Petrus sagt, ist nicht nur ein Beitrag zur Diskussion, worüber man sich unterhalten könnte, sondern das, was Petrus sagt, geht viel tiefer und berührt die Herzen der Menschen. Und vielleicht sagt der Heilige Geist zu diesen Menschen, die Petrus hören und von dem, was sie hören, auch tief berührt sind. Vielleicht sagt er, glaubt diesem Mann und vertraut Gott. Es ist wahr, was er sagt. Ich bin mit euch. Und viele Menschen, die so berührt sind, dass sie auf der Stelle eine Entscheidung treffen, gibt es, sie öffnen ihr Herz und sie sind bereit, Jesus nachzufolgen. Und der Geist Gottes sagt, tut das, folgt ihm. Ich komme mit. Ich bin bei euch. Und so denke ich, dass das alles eine Ermutigung ist, die uns der Heilige Geist auch heute Morgen geben möchte. Ich bin dabei, ich bin mit dir, ich komme mit. Egal, was Gott von dir möchte, sei bereit, tu es. Ich bin dabei. So wie Jesus, der Vater segnet ihn, Jesus ist bereit und der Heilige Geist ermutigt und bestärkt und tröstet ihn und sagt, ja, ich komme mit. Und ja, vielleicht ist es eine Anregung, ein Anstoß, es mal in den nächsten Tagen auch so ein bisschen auszuprobieren drin. Wenn vielleicht eine Aufgabe vor mir, vor dir, vor uns liegt, die uns schwerfällt, wo wir Angst haben oder unsicher sind, oder vielleicht am Beginn eines neuen Tages, am Morgen, wenn sich das alles ein bisschen schwer anfühlt, einfach dieses Wort sprechen zu lassen, diese schlichten Worte. Ich komme mit. Ich bin bei dir. Ich gebe dir die Kraft. Du bist nicht allein. Und jetzt würde ich gerne die Überleitung ankündigen zu unserer Zeit des Lobpreises, der Anbetung und euch auch nochmal ermutigen, lasst einfach dieses Bild und diese Worte in euch nachwirken und achtet vielleicht auch heute besonders auf die Texte, die wir singen. Und dann bin ich gespannt, vielleicht können wir nachher dann ein bisschen was zusammentragen von dem, was Einzelne gehört haben. Das ist jetzt, da müsst ihr jetzt auch keinen Druck haben, das muss so sein, aber vielleicht ist das eine oder andere, wo er sagt, ja, das überrascht mich selber, das sehe ich jetzt ganz anders, da habe ich jetzt neuen Mut, da habe ich neue Gewissheit, da hat Gott etwas in mir verändert. So, jetzt hat sich Jens gemeldet.